Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Ich möchte am Beginn was machen, was man eigentlich tun sollte, wenn jemand feiert. Weil sie feiern ja. 30 Jahre, wir sind Kirche und das ist wirklich ein Grund zum Feiern. Ich vermute, keiner hier im Raum ist mehr so jung wie 1995. Es gilt auch für mich und was ich mit zunehmendem Älterwerden lerne, ist, das zu würdigen, was ist und was war. Und ich finde es ein toller Anlass, diese 30 Jahre zurückzuschauen und mal zu würdigen, was Sie, wie Sie jetzt alle hier sitzen, was Sie alles geschafft haben, ist Wahnsinn. Das hat unter anderem einen jungen Theologiestudenten in Würzburg 1995 wie mich begeistert, doch Theologie zu studieren. Ich habe nach dem Abitur die Wahl gehabt, entweder aus der Kirche austreten oder Theologie studieren. Und es waren tatsächlich Menschen wie Sie, die mich motiviert haben zu sagen, okay, diese Kirche dürfen wir ganz bestimmten Menschen einfach nicht überlassen. Von daher von ganzem Herzen große Gratulation, also was Sie alles geleistet haben in diesen 30 Jahren. In diesen 30 Jahren ist wirklich der Wahnsinn. Sie müssen sich mal vorstellen, noch vor 15 Jahren wäre es überhaupt undenkbar gewesen, dass das Bamberger Bistumsblatt von Wir sind Kirche in CPH in Nürnberg berichtet. Es wäre nicht vorstellbar gewesen, wahrscheinlich 1995, dass die Tagesschau berichtet von Wir sind Kirche. Es wäre nicht vorstellbar gewesen, dass jemand wie Martha Heitzer, wir haben beim Frühstück noch gesprochen, Martha, eingeladen ist zum offiziellen Treffen der Synodenteams nach Rom. Also es hat sich, auch wenn die 5 Ziele sicher noch nicht ganz erreicht sind, hat sich wahnsinnig viel getan in der Kirche bisher seitdem. Und ich finde, das darf man durchaus würdigen, auch wenn die 5 Ziele noch eher so Wegzielbilder sind. Also von daher meine herzliche Gratulation zu 30 Jahren Wir sind Kirche. In dem Sinn stimmt auch der Titel, den Sie gegeben haben, wenn man umkehrt, Ohnmacht macht Hoffnung. Danke, dass es sie gibt. Restart. Was Sie jetzt nicht von mir erwarten können, ist das hier. Ich will Ihnen jetzt nicht das 365. Reformkonzept vorschlagen, das Sie bitte schön umsetzen sollen, weil ich der schlaue Herr Professor aus Münster bin. Ja? Also die Bartwickelmaschine der Konzepte können Sie mal getrost in den Keller ruhig stellen. Von mir gibt's jetzt kein Konzept. Was Sie auch nicht erwarten können, ist, dass ich jetzt 90 Minuten, hat Christian Weißner angekündigt, 90 Minuten Sie volltexte in einem Monolog. Auch das wird nicht kommen, weil ich bin der Überzeugung, dass Theologie eben keine Einbahnstraße ist. Gute Theologie ist immer mindestens zweiwegig. Und da steckt schon der Weg drin. Gute Theologie ist immer ein gemeinsamer Weg, insofern synodal. Und damit sind wir schon beim Thema auch. Also ich würde einen totalen Widerspruch machen, wenn ich Sie jetzt zutexten würde mit meinem super tollen, schlauen Wissen. Dritte Vorbemerkung. Ich habe eben schon gesagt, dass 1995 ein junger KJGler in Gerbrunn in Würzburg war, der dort übrigens 250 Unterschriften gesammelt hat an einem Sonntagsgottesdienst, obwohl es in Würzburg verboten war. Und ich habe mir damals schon Gedanken gemacht, macht es jetzt irgendwie Probleme, wenn ich mal angestellt werden will und sowas. Also Sie erinnern sich ja alle an die Zeit 95, wie das damals in der Kirche war. Der Kanzler hieß Helmut Kohl, der Papst hieß Johannes Paul II. Es waren wirklich andere Zeiten und nicht unbedingt nur gute Zeiten. Damals habe ich im Fahrbrief im Nikolausboten in Gerbrunn Edgar Büttner, das war damals, als Edwin Ziegler Pfarrer war, hat mir ein Pro und Contra und ich habe die Pro-Seite für das Kirchenvolksbegehren bestritten unter dem Titel Schäfchen ohne Maulkorb. Also es hat mich schon lange beschäftigt, das Thema. Das heißt, wenn ich mit Ihnen jetzt Ideen teile, steht da jemand, der damals noch recht jung war. Ich war 22 und in großer Solidarität mit Ihnen durch diese 3 Jahrzehnte gegangen ist. Ich habe, und ich hoffe, Sie können es einigermaßen lesen, 3 Schritte mit Ihnen vor. Und ich werde nach jedem Schritt in Interaktion mit Ihnen gehen. Ich finde es toll, dass Sie an den Tischgruppen sitzen. Wir werden es so machen, dass Sie erstmal unter sich ins Gespräch kommen und dass wir dann alle miteinander ins Gespräch kommen. Erster Schritt, Missbrauchskrise. Zweiter Schritt, Konversionsflächen. Dritter Schritt, Handlungsperspektiven. Ich drop das jetzt nur mal so, ich stelle das in den Raum. Was dahinter sich verbirgt, werden wir miteinander entdecken können. Ich sage gleich vorneweg, ich weiß, dass nicht alle von Ihnen studierte TheologInnen sind. Bitte, wenn ich zu sehr ins Fachchinesisch abgleite, geben Sie mir ein Signal, dann versuche ich es nochmal in normaler Sprache zu sagen. Also, erstens, Missbrauchskrise. 95, 5 Vorschläge für eine bessere Kirche in einer anderen Welt. Sie kennen das alles. Und ich habe vorhin gesagt, wir sind Kirche war eigentlich wahnsinnig erfolgreich. Also diese Ohnmacht, die Sie wahrscheinlich auch gespürt haben, die ich auch gespürt habe, macht tatsächlich Hoffnung, weil nämlich diese 5 Forderungen mehr oder weniger in anderer Form, in anderer Form 2019 wieder aufgetaucht sind, nämlich beim Synodalen Weg. Hier sehen Sie die 4 Foren des Synodalen Weges. Also irgendwie war das, was sehr klein angefangen hat, 95, an vielen kleinen Orten, wo viele kleine Menschen viele kleine Dinge getan haben, plötzlich Programm der deutschen Ortskirche. Größtenteils mitgetragen von der Deutschen Bischofskonferenz. Und wenn Sie wissen, was für ein Eiertanz das 1995 noch war, ob man die Unterschriften auf kirchlichen Boten einholen darf oder nicht und sowas, spüren Sie, was sich in diesen 30 Jahren wirklich getan hat. Was lag dazwischen? Dazwischen gab es eine Zäsur. Und ich glaube, ohne diese Zäsur, so tragisch das auch ist, wäre das nicht möglich gewesen. Dazwischen liegt die Missbrauchskrise. Man kann grob die Zeit nach dem Konzil einteilen in die Jahre bis Johannes Paul II. Das war das Pontifikat von Paul VI., wo es so eine Art vorsichtige Konsolidierung des Aufbruchs gab. Und dann gab es das restaurative Rollback. Johannes Paul II., der sich als theologischen Mastermind an die Seite Josef Ratzinger geholt hat. Und eigentlich war es ein Doppelpontifikat, das bis 2013 gedauert hat. Und genau da hinein ist Wir sind Kirche gegründet worden, in dieses Doppelpontifikat von Johannes Paul und Papst Benedikt. Und eigentlich war Josef Ratzinger fast 40 Jahre lang eine dominante Gestalt der Weltkirche. Wenn Sie mal überlegen, der wurde 1981, 82 Präfekt der Glaubenskongregation und bis zu seinem Tod war er ja auch immer noch Mitspieler des Ganzen, obwohl er gesagt hat, er zieht sich zurück und wird nur noch ein Leben in Kontemplation und Gebet leben. 40 Jahre konnte diese Theologie Weltkirche prägen. Und das Ende des Pontifikats, da wurde das Scheitern dieser Art von Kirche schon deutlich, stand im Schatten der Missbrauchskrise. Und diese Missbrauchskrise, glaube ich, rechtfertigt es, von der dritten Phase der Nachkonzilszeit zu sprechen, die begonnen hat mit Papst Franziskus. Auch für mich persönlich war das wirklich sowas wie leichte Frühlingsgefühle in der Kirche. Man konnte plötzlich die Areale im theologischen Gehirn wieder auftauen, die in dieser winterlichen Kirchenzeit schockgefroren waren. Man konnte auch als junger Theologe oder relativ junger Theologe plötzlich dann über die Themen, für die Wir sind Kirche steht, auch öffentlich sprechen wieder. Das M-Wort kommt auf den Tisch, die Machtfrage und so weiter. Das heißt, diese Missbrauchskrise war eine Zäsur, die eine neue Zeit nach dem Konzil eröffnet hat. Und im Schock der Kirche über die eigenen Abgründe wurden plötzlich Dinge möglich zu besprechen, die vorher nicht besprechbar waren. Und es hängt mit den systemischen Ursachen von Missbrauch zusammen. Das M-Wort, es ist die Machtasymmetrie in der Kirche. Oder das K-Wort, der Klerikalismus. Das heißt, es wurde deutlich, es ist nicht getan mit Prävention. Das ist wichtig, Präventionsschulung für alle pastoralen Mitarbeitende und so weiter. Aber die Ursache der Missbrauchskrise liegt viel, viel tiefer. Liegt in der Struktur der Kirche selber. Im Wesen der Kirche. Und das hat auch Papst Franziskus erkannt. In seinem Brief an die irischen Katholiken hat er geschrieben, zu Missbrauch Nein zu sagen, heißt zu jeder Form von Klerikalismus Nein zu sagen. Definition von Klerikalismus aus der MHG-Studie der Bischofskonferenz. Also das waren jetzt nicht Theologen, aber Wissenschaftler, die es formuliert haben. Klerikalismus meint ein hierarchisch-autoritäres System, das kennen Sie alle, das auf Seiten des Priesters zu einer Haltung führen kann, nicht geweihte Personen in Interaktionen zu dominieren, weil er qua Amt und Weihe eine übergeordnete Position innehat. Sexueller Missbrauch ist ein extremer Auswuchs dieser Dominanz. Das heißt, die Probleme liegen unglaublich tief. Das heißt, man muss unglaublich tief ansetzen, um diese Probleme bearbeitbar zu machen. In der Theologie gibt es jetzt verschiedene Begriffe für diesen Klerikalismus. Hans-Joachim Sander, der Ihnen vielleicht auch bekannt ist. Religiös begründete Sonderstellung von Klerikern als gottgeweihte Autoritäten. Michael Schüssler mit Michel Foucault, der nächstes Jahr 100 Jahre alt wird. Klerikalismus ist Pastoralmacht plus ständisches Kirchenbild. Also oben Klerus, unten Laien. Ute Leimgruber, Klerikalismus ist paternalistische Unterdrückungsfürsorge. Rainer Bucher, statusbegründete Selbstherrlichkeit. Oder ich spreche von einer sakralisierten Machtasymmetrie. In jedem Fall ist Klerikalismus die römisch-katholische Wurzelsünde. Und genau hier setzt Synodalität an. Ein Zitat dieser Frau, die Sie vielleicht auch schon mal gesehen haben, Nathalie Bécard, die zweite Frau im Synodensekretariat, also im Synodenministerium im Vatikan, die hat gesagt, so auf den Punkt gebracht, die Synode kann uns helfen, aus einer klerikalen Kirche eine Synodale zu machen. Und dazu sind wir heute gerufen, aus einer klerikalen Kirche eine synodale Kirche zu machen. Damit ergibt sich ein Zusammenhang dieser drei Begriffe. Missbrauch, Klerikalismus als Ursache und Synodalität als Mittel dagegen. Nochmal Papst Franziskus, das habe ich Ihnen eben schon zitiert, also Missbrauch und Klerikalismus hängen zusammen. Es hängen aber auch Klerikalismus und Synodalität zusammen. Weil Synodalität eine Art und Weise ist, wissenschaftlich würde man sagen performativ, also im Vollzug selber, das zu bearbeiten, was das Problem ist, nämlich den Klerikalismus. Bei Papst Franziskus als Jesuit hatte das Ganze einen ignatianischen Kontext, auch hier an einem jesuitisch geprägten Ort, darf man das nicht vergessen oder kann man das gut erwähnen. Ich hatte nämlich den Eindruck, dass Papst Franziskus die ganze Kirche als das versteht, was der Name seiner Ordensgemeinschaft ist, nämlich Societas Jesu, die Weggefährtinnenschaft der Nachfolge Jesu. Und das ist ein Synhodos, ein gemeinsamer Weg. Also ich glaube, dass es diese jesuanische Einfärbung hat, wenn Papst Franziskus von Synodalität gesprochen hat. Wir sind auf einen gemeinsamen Weg gerufen. Ganz kurz hat es auf den Punkt gebracht, Johann Baptist Metz, in Unsere Hoffnung, dem großen Programmpapier der Würzburger Synode, die auch jetzt, unsere Hoffnung wird jetzt auf den Tag genau fast 50 Jahre alt. Da hat Metz den Satz formuliert und die deutsche Kirche hat es in der Würzburger Synode übernommen, Nachfolge genügt. Wenn man so Synodalität erstmal wirklich auch in der spirituellen Tiefe des Begriffs übersetzt, dann ändert sich alles in der Kirche. Dann werden Dinge plötzlich unwichtig, die so unglaublich wichtig waren 1995. Nämlich, wie sich Priester anziehen. 1994 gab es eine Priesterinstruktion, wo es hieß, dass die Priester alle erkennbar sein sollen. Nämlich, ob man Unterschriften sammeln kann für diese vier Punkte auf Kirchengebiet. All das ist völlig nachrangig, wenn man an die erste Stelle die gemeinsame Nachfolge stellt. Diese ganze Priester-Laien-Differenz, alle diese Unterscheidungen, die wir haben, Haupt- und Ehrenamt und so, ist alles nachrangig im Vergleich zu dem, was hier steht. Das kann Synodalität bedeuten. Und Sie kennen dieses IHS, wer in Bayern aufgewachsen ist, Jesus Heiland Seligmacher, heißt aber vom Lateinischen her eigentlich bei den Jesuiten Jesum Habemus Socium, auf Deutsch, wir haben Jesus als Gefährten. Das heißt, wenn wir auf dem Weg sind, von einer klerikalen zu einer synodalen Kirche zu werden, dann haben wir Jesus als Gefährten. Weil in der Tiefe des Ganzen geht es um Nachfolge. Und als Kirche selber das Evangelium auch zu verkörpern und nicht in der eigenen Körpersprache, zum Beispiel durch den Ausschluss von Frauen, ständig ein Zeugnis gegen das Evangelium abzulegen. Insofern geht es um eine Selbstevangelisierung der Kirche dabei und nicht um eine Neuevangelisierung einer vermeintlich gottlosen Gesellschaft. Das heißt, mit diesem synodalen Reframing der gesamten Kirche, der gesamten kirchlichen Wirklichkeit, schlagen wir einen Umkehrweg ein. Eine Conversion pastoral, hat Papst Franziskus immer wieder gesagt, in Richtung Selbstevangelisierung der Kirche. Damit geschieht ein Framing, also das Bild der Kirche, die Fakten, die wir als Kirche darstellen, wird in einen neuen Frame gepackt. Das kennen Sie aus der Politik. Zum Beispiel Migration, es macht einen Unterschied, ob ich von Asylantenflut spreche oder von Geflüchteten rede. In Sachen Klima macht es einen Unterschied, ob ich von Erderwärmung rede, als ob das irgendwie naturgegeben wäre, oder von Klimakatastrophe, die menschengemacht ist. Oder Ukraine, ob ich den russischen Frame übernehme oder den ukrainischen Frame. Das heißt, es macht einen Unterschied, in welchen Erzählrahmen wir Fakten stellen. Was erzählen wir, wenn wir Kirche sagen? Welche Geschichte wollen wir damit erzählen? Wir haben jahrzehntelang eine klerikale Geschichte erzählt. Und deswegen wurde Wir sind Kirche gegründet. Jetzt sind wir gerufen und auf dem Weg, vorsichtig, zaghaft, viel zu langsam, eine synodale Kirche zu werden. Also eine andere Geschichte zu erzählen mit Kirche. Kirche in einen anderen Deutungsrahmen zu stellen. Oder eben ein Reframing von Kirche zu machen. Also wir haben Kirche, wir sind das gewohnt und sind dahin gerufen. Dahin gerufen. Sie kennen alle so diese Bilder von der Pyramide. Wurde nochmal bestätigt vor 40 Jahren mit der Weltbischofssynode 1985 und wir sind dorthin gerufen. Mein Kollege Michael Seewald in der Dogmatik in Münster hat es so auf den Punkt gebracht, wir sind gerufen, dieselbe Kirche anders zu denken. Die klerikale Kirche synodal zu denken. Und das hat mit Evangelisierung zu tun. Evangelisierung ist ein schwieriges Wort auf dem synodalen Weg. Ich glaube, die deutsche katholische Kirche hätte viel offensiver von Evangelisierung reden müssen und hätte das nicht Bischof Oster überlassen dürfen. Konstantin Bischof nickt, der war dabei. Das wurde schon fast ein Kampfbegriff der synodalen Wegsgegner zu sagen, hey, wir müssen aber doch so Evangelisierung machen. Diese Gegner hatten allerdings meistens einen Begriff im Kopf, den Franziskus gar nicht so gemeint hat, nämlich Neuevangelisierung. Neuevangelisierung war das Programmwort des Doppelpontifikats Johannes Paul II. Und Benedikt XVI. Das hieß Rechristianisierung des gottlosen Europa. Also Wiedereroberung. Das hieß Neuevangelisierung. Evangelisierung meint was ganz anderes. Und da hat Franziskus recht. Und das hätten wir viel mehr darauf setzen müssen beim synodalen Weg in Deutschland. Es ist notwendig, das hat er den deutschen KatholikInnen in dem Brief an das Volk Gottes in Deutschland geschrieben, Nummer 9. Es ist notwendig, den Primat der Evangelisierung zurückgewinnen. Denn die Kirche, und jetzt kommt ein Zitat von Paul VI., von Evangelii Nuntiandi 1975, 50 Jahre heuer. Denn die Kirche, Trägerin der Evangelisierung, beginnt damit, sich selbst zu evangelisieren. Evangelisierung beginnt immer bei sich selber und nicht bei den anderen. Die so gelebte Evangelisierung ist kein Akt der Eroberung, der Dominanz oder territorialen Erweiterung. Stichwort Neuevangelisierung. Nein, die Evangelisierung ist ein Weg der Jüngerschaft, der Nachfolge. Societas Jesu. Synodalität. Darum geht's. Und dann ist der springende Punkt dabei, nicht so sehr die Fremdbekehrung einer vermeintlich gottlosen Gesellschaft. Das war eben das Programm von Johannes Paul II. Und Papst Benedikt. Sondern eine Selbstbekehrung der Kirche, die mit der eigenen Selbstevangelisierung beginnt. Damit zu erkennen, wir als Kirche, wir legen durch die Art, wie wir Kirche sind, wie wir den Pflichtzölibat durchdrücken, bis in das Scheitern von Biografien hinein, wie wir Frauen ausschließen vom Weiheamt, wie wir für eine Drohbotschaft stehen. Wir eine nicht geschwisterliche Kirche sind. Damit legen wir ein Zeugnis gegen das Evangelium ab. Deswegen müssen wir uns bekehren, eine Selbstbekehrung vor der Fremdbekehrung. Sonst sind wir überhaupt nicht glaubwürdig in der Gesellschaft. Und das ist eine Rückkehr letztlich zu Papst Paul VI. Und zu dem Evangelisierungsbegriff von Evangelii Nuntiandi. Papst Paul VI. Hat nämlich bewusst zwei Begriffe vermieden, nämlich einerseits Mission, weil das war verbrannt im Sinne von einem kolonialen Missionsbegriff, aber auch Katechese. Das war verbrannt nämlich, weil das heißt Indoktrination mit Glaubensinhalten. Und hat deswegen von Evangelisierung gesprochen, also eine Dynamik, die alle, die mit Evangelisierung zu tun haben, in die Umkehr bringt. Zitat Nummer 15, Evangelii Nuntiandi. Jetzt am 8. Dezember wird der Text 50 Jahre alt. Papst Franziskus hat gesagt, das war der wichtigste Text der Nachkonzilszeit. Paul VI. Das Zweite Vatikanum hat daran erinnert, auch die Synode von 74 hat dieses Thema von der Kirche mit Nachdruck aufgegriffen, die sich durch eine beständige Bekehrung und Erneuerung selbst evangelisiert, um die Welt glaubwürdig zu evangelisieren. Es geht um das Gewinnen von Glaubwürdigkeit. Und die haben wir mit dramatischen Gründen komplett verloren nach der Missbrauchskrise. Weitgehend. Wer mehr dazu lesen will, ich habe die ganzen Zusammenhänge nochmal versucht zusammenzustellen im kleinen Text, der am 8. Dezember heuer zum Konzilsjubiläum, 60 Jahre Konzilsende, auf feinschwarz.net erscheinen wird. Da können Sie mehr dazu nachlesen. Und Papst Leo, das war ja die große Frage, macht er weiter wie Franziskus oder wird es eher... Okay, geht wieder. Der hat bei der Pfingstvigil der neuen geistlichen Gemeinschaften, das kennen Sie auch noch aus der Johannes-Paul-Benedikt-Zeit. Neue geistliche Gemeinschaften waren damals die Zukunft der Kirche. Heute erkennen wir, das ist ein autoritär strukturierter, weitgehend autoritär strukturierter Ort von Missbrauch gewesen. Und da hat er in der Pfingstvigil folgende Predigt gehalten. Die Evangelisierung ist keine menschliche Bezwingung der Welt, sondern die unendliche Gnade, die sich vom Leben derer her ausbreitet, von selbst, ohne Druck und Gewalt, die sich vom Reich Gottes verwandeln lassen. Also die, die evangelisieren wollen, müssen sich zuallererst selber verwandeln lassen vom Reich Gottes. Sie ist der Weg der Seligpreisung, ein Weg, den wir gemeinsam gehen. Synodal. In der Spannung zwischen schon und noch nicht. Hungernd und dürstend nach Gerechtigkeit, auch innerhalb der Kirche. Arm im Geiste, barmherzig, sanftmütig, rein im Herzen als Friedensstifter, auch innerhalb der Kirche. Um Jesus auf diesen von ihm gewählten Weg zu folgen, braucht es keine mächtigen Unterstützer, keine weltlichen Kompromisse und keine emotionalen Strategien. Und Sie kennen sicher alle aus dem katholikalen Bereich Leute, die genauso arbeiten, die verdammt viel Geld haben, die genau wissen, was die Leute zu glauben haben und die unglaublich gut auf Technik und Emotion setzen können. Loreto-Gemeinschaft, Bischof Barron und wie sie alle heißen. Ja, das war mein erster Teil des Impulses. Ich hatte versucht, mit Ihnen jetzt nochmal Revue passieren zu lassen. 95, in welcher Zeit haben Sie begonnen? Die Zäsur des Missbrauchs, der synodale Weg heute und der Begriff der Evangelisierung als ein Instrument, mit dem Sie vielleicht auch Ihre Ziele in der Gegenwart stark machen können. Jetzt möchte ich Ihnen erstmal kurz Gelegenheit geben, 3, 4, 5 Minuten an den Tischen ins Gespräch zu kommen darüber, so eine Art Verdauungsphase zu machen, zu überlegen, wie passt es zu meiner gefühlten und gelebten Kirchenwirklichkeit und Weltwirklichkeit, und dass wir dann nochmal das Gespräch öffnen aufs Plenum. Ist das für Sie so in Ordnung? Dann mal 3, 4 Minuten an den Tischen. Ja, ich finde es großartig, dass Sie so gesprächsfreudige Menschen sind. Ich würde das Gespräch an den Tischen jetzt gerne aufs Plenum öffnen. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass Theologie keine Einbahnstraße ist, von daher haben jetzt Sie das Wort. Mich interessiert, was bei Ihnen an den Tischen Gespräch war. Was war Thema? Also jetzt nicht quasi nacherzählen, was jetzt alles geredet wurde, aber was ist die Idee, die Sie mitnehmen aus diesem Gespräch am Tisch?
Die Suche nach Hoffnung war unser... Die Suche nach Hoffnung war das Gesprächsthema an diesem Tisch. Bin ich da richtig?
Der Worte sind genug gewechselt, lasst uns endlich Taten sehen.
Wir hatten mehr ein Zwiegespräch. Der Tisch war in zwei geteilt. Aber der Papst Franziskus, er hat ja die Weltsynode einberufen. Da war er offen. Aber um den synodalen Weg, die Deutsche Bischofskonferenz eingeschlagen hat, die wurde von Rom gebremst. Ich nehme nicht an, dass es der Papst selber war, sondern die Kamarilla drumherum, die Kurie, dass die Angst hatte, dass die Katholiken oder die katholische Kirche in Deutschland sich da ein bisschen abspaltet. Und die haben ja das dann gebremst. Und er hat ja da ein bisschen sehr vorsichtig laviert. Also das war unsere Meinung.
Bei uns ging es darum, in den Anfängen sind wir ja viel zu sehr auf die Bischöfe zugegangen und haben von denen die Hoffnung gehabt, gehört zu werden. Und ich denke, das, was Martha gesagt hatte, ist sehr wichtig. Wir müssen mit ausreichendem Selbstbewusstsein selber agieren und nicht auf die Bischöfe zugehen. Sie sind einfach zu überzeugen, dass ihr Weg einfach in die Sackgasse führt und nicht in die Zukunft.
Gibt es noch weitere Ideen, die geteilt werden wollen?
Ideen hatten wir jetzt auch nicht so, aber bei uns ging es vor allem darum, dass die Zentralität von Rom aus immer noch so stark ist und das Alter der Päpste und so die Probleme, die es daraus gibt für junge Menschen.
Und solange den Bischöfen versprochen wird, sie müssen keine Macht abgeben, solange ist eine Synodalität in meinen Augen eine Farce. Die muss auch mit einer Demokratisierung einhergehen.
Und Demokratisierung ist spätestens seit Josef Ratzingers Intervention in den 1980er, 1970er Jahren auch schon eines der großen Unworte der Kirche.
Also uns hat diese Wurzelsünde beschäftigt und ich habe dann gesagt, dass ich das auch hautnah immer wieder erlebe und wir müssen einfach was anderes dagegen setzen und nicht warten, dass der Klerikalismus sich ändert, sondern wir müssen eine andere Kirche leben, so wie wir handeln, und das hast du ja auch so formuliert mit deinen Erfahrungen, die du gemacht hast. Der Worte sind genug gewechselt.
Ja, eine letzte Stimme können wir noch einsammeln.
Das spannende Thema wird sein, wie kommen wir von einer momentan klerikal kontrollierten Synodalität zu einer echten, das heißt, die ergebnisoffen ist und wo in dem Prozess alle in dieser Kirche die Verantwortung entdecken, dass sie für die Gestaltung zuständig sind und das Machtgefälle muss fallen.
Ja, vielen Dank. Da ist noch.
Ein kurzer Satz. Immer wieder Orte suchen, wo man die neue Kirche schon leben kann mit Menschen. Und das ist mir seit meiner Studienzeit in den 70ern immer wieder gelungen, auch wenn die Orte manchmal weiter weg waren.
Sie haben nicht nur gesucht, sondern auch gefunden. Ja.
Ja, zweierlei. Also wir hatten über den Klerikalismus geredet und wir müssen ja feststellen, dass der Klerikalismus nicht nur eine Sache ist, von Priestern betrieben wird, sondern es gibt auch Laien, die Kleriker sind und es gibt auch Ordensfrauen, die Kleriker sind. Also dieser Klerikalismus ist wohl sehr, sehr ansteckend und deswegen auch ziemlich schwer zu bezwingen.
Ja, unter anderem deswegen hat unser Tübinger Kollege, der Michael Schüssler, spricht von Co-Klerikalismus, so wie es Co-Abhängigkeit gibt. Übrigens, es gibt auch einen Klerikalismus der TheologieprofessorInnen, auch das. Und die müssen keine Kleriker sein dafür. Vielen Dank für diese erste Runde. Ich möchte einen Begriff mal rausziehen, um nochmal vielleicht ein Stück dem ein bisschen historische Tiefenschärfe zu geben. Nämlich, Sie haben vorhin von Zentralismus gesprochen. Das war ja eines der Grundprobleme dieser Johannes Paul Benedikt Zeit, dass im Prinzip alles in Rom entschieden und von Rom beglaubigt werden musste. Kontrolliert, die Nunzien waren Denunziaturen und so weiter. Unter Paul dem VI. War es zum Beispiel möglich, dass in Sair eine inkarnierte Liturgie entworfen wird. Eine afrikanische Liturgie im heutigen Kongo. Das war unter Johannes Paul dem II. Überhaupt nicht mehr möglich. Also diese ganze Zentralisierung war auch ein Ausbremsen mit den Mitteln der Macht des konziliaren Aufbruchs. Was wir unter Franziskus erlebt haben, da ist jetzt immer die Frage, ist einiges schon genug? Einiges ist immer zu wenig, aber es ist mehr als gar nichts. Also was er zum Beispiel gesagt hat in seinem ersten programmatischen Schreiben, Evangelii Gaudium, dass es eine heilsame Dezentralisierung braucht. Und da wurden auch Taten gesetzt, also nicht nur schöne Worte, sondern das Kirchenrecht oder die Rechtspraxis der Kirche wurde verändert. Wenn jetzt heute eine Bischofskonferenz sagt, wir wollen eine neue Liturgie entwickeln, dann kann die agieren. Und zum Beispiel, es wird jetzt im Amazonasbereich ist eine neue Liturgie entwickelt worden, vom Amazonien her, für Amazonien. Das heißt, die Dinge öffnen sich, es geht natürlich alles nicht schnell genug und nicht weit genug. Und ich bin ganz bei Ihnen, wenn Sie sagen, Synodalität darf nicht nur heißen, alle werden gehört, einige entscheiden und am Schluss hat einer nur das Sagen. Also das ist die katholische Variante dessen. Ich bin mir aber sicher, dieser Geist, der ist nicht mehr in die Flasche zu bekommen. Und wenn man sich weltkirchlich umhört, das heißt ja immer, das sind nur die deutschen Themen oder die westlichen Themen. Wenn Sie Ihre Kontakte anschauen in die ganze Weltkirche hinein, es ist überall Thema. Hier bei uns haben wir mehr Ressourcen auch, mehr Geld, sowas sichtbar zu machen. Und inzwischen auch von den Bischöfen, auch die Bischöfe haben sich verändert im Vergleich zu 1995. Weitgehend, wenn man jetzt mal so diese fünf großen Ausnahmen wegnimmt, stehen die Bischöfe hinter Synodalität und sind genauso ratlos, wenn man mit denen mal off record spricht, wie wir. Ich möchte die Punkte mal jetzt aufsammeln und weiterführen, die gesagt haben, okay, Orte kann man suchen und finden, wo andere Kirche gelebt wird, ins Handeln kommen, nicht warten auf die Bischöfe und den Papst. Kirche hat sich immer schon verändert so. Also mein Spezialforschungsgebiet ist die Theologie vor dem Zweiten Vatikanum und die war eingewurzelt in pastorale Aufbrüche, den Aufbruch der Laien. Kirche erwacht in den Seelen Romano Guardini, in die Bibelbewegung, in die liturgische Bewegung, in die soziale Bewegung, in die Missionsbewegung in Frankreich, die Arbeiterpriester und so weiter. Also alles, was pastoral vor Ort gelebt wurde, wurde theologisch mitreflektiert und irgendwann zur Lehre der Kirche auf dem Konzil. Und ich habe die Hoffnung, dass es sich gar nicht verhindern lässt, weltkirchlich. Dieser Geist, wie gesagt nochmal, ist nicht wieder in die Flasche zu bekommen. Und ich möchte mit Ihnen jetzt mit diesen Gedanken im Kopf nochmal auf eine Reise gehen. Das ist mein zweiter Schritt. Und ich habe Ihnen schon gesagt, Sie können von mir keine 365. Pastoralkonzept erwarten, weil ich der Überzeugung bin, dass Theologie Andersorte braucht, und zwar wirkliche Andersorte, an denen das andere schon sichtbar ist und gelebt wird. Und Theologie muss auf die Suche gehen. Theologie ist nicht dazu da, an die Wand der Zukunft Utopien zu projizieren. Also rein mögliche Wirklichkeiten. Die sind wichtig, um die Fantasie anzuregen, unsere kirchliche, unsere gesellschaftliche Fantasie. Aber gleichzeitig können die auch für sehr viel Ernüchterung sorgen, wenn man dann eben mit der Realität konfrontiert ist. Von daher verstehe ich mich als praktischer Theologe eher als jemand, der nach Heterotopien sucht. Das ist ein Begriff von Michel Foucault, der komisch klingt, aber der nicht mögliche Wirklichkeiten, sondern wirkliche Möglichkeiten sucht. Als wo ganz real in der Kirche, wie sie real existierend jetzt ist, diese klerikalistisch vermachtete Kirche, wo sind Orte des anderen zu finden und wie funktionieren die eigentlich? Und diese Geschichten einzusammeln und weiterzuerzählen, ist ein Stück der Job meiner theologischen Disziplin. Praktische Theologie ist eine Geschichtensammlerin. Und ich bin sicher, jede von Ihnen könnte eine Geschichte erzählen von einer anderen Kirche. Und zwar nicht nur im Sinne einer Utopie, sondern einer Heterotopie, einer wirklichen Möglichkeit. Und ich bin überzeugt davon, Geschichten zeugen Geschichten. Sie sind keine Kopiervorlage, sondern Inspiration zu eigenem. Wenn jemand von Ihnen anfangen würde zu erzählen, könnte jemand anders anknüpfen und so weiter. Und es ist die Kunst, so zu erzählen, dass jede und jeder in die eigene Geschichte findet. Das heißt, wenn ich Ihnen jetzt ein paar Geschichten erzähle, aus der Zukunft der Kirche, dann als Inspiration zu eigenem, nicht als Kopiervorlage, um Sie ins Erzählen Ihrer eigenen Geschichte zu bringen. Weil diese Geschichte gilt es, kreativ fortzuschreiben. Und ich bin der tiefen Überzeugung, Menschen kommen dann ins Handeln. Wir wollen endlich Taten sehen, wenn ihre Lust auf etwas größer ist als ihre Angst vor etwas. Und ganz viel in der Kirche ist, dass wir uns vieles affektiv von unseren Gefühlen her gar nicht vorstellen können. Ich glaube, ganz viele, es gibt ja regalmeterweise gute theologische Argumente, zum Beispiel für die Frauenordination. Ich glaube, für viele Leute ist das Problem kein rationales und kein argumentatives, sondern das eine Siebtel des Eisbergs, sondern die 6 Siebtel unterhalb der Wasseroberfläche, in den Affekten, im Bauchgefühl. Die können sich das einfach im tiefen Bauchgefühl nicht vorstellen, dass eine Frau am Altar steht. Und dann muss man es aber anders bearbeiten als mit einem theologischen Argument. Ja, ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen von einem Forschungsprojekt. Das heißt Konversionsflächen. Christian Weißner wird sich jetzt freuen, der ist Stadtplaner. In der Stadtplanung, in der Stadtentwicklungsprozessen sind es ganz spannende Orte. Das sind nämlich eigentlich nicht Orte, die zu Andersorten werden. Also zum Beispiel alte Verkehrsflächen, die ausrangiert werden. Alte Militärgelände, alte Industrieflächen. Oder hier in der Fußgängerzone können Sie schauen, alte Verkaufsflächen. Der alte Kaufhof hier ist ein ganz spannender urbaner Ort inzwischen, weil sich da ganz viel so an ganz neuen, lebendigen Sachen der Subkultur ansammeln kann. Das nennt man Konversionsflächen. Also etwas wird konvertiert, umgewandelt. Ehemaliges Militärgelände wird zu einem pulsierenden, sehr vitalen Stadtgebiet. Und das ist jetzt genau das, was ich im Untertitel Ihnen versprochen hatte, nämlich ein paar frische Ideen anzubieten für Kirche und Gesellschaft. Und ich glaube, dass man an so besonderen Orten, Andersorten, etwas finden kann auf Konversionsflächen. Sie können dazu mehr finden. Wir haben eine eigene Homepage entwickelt mit Stefan Weigand zusammen. Konversionsflächen.net heißt es, glaube ich. Ja. Da sammeln wir solche Geschichten, wo Kirche sich wandelt und wie. Die Frage, die uns mit Blick auf diese Forschungsarbeit, dieses Geschichtensammeln auf Konversionsflächen geleitet hat, war, was bleibt eigentlich von einer zunehmend ressourcenschwachen Kirche? Also einer Kirche, die das Geld ausgeht, der das Personal ausgeht, der die Leute ausgehen, der auch teilweise die Ideen ausgehen. Also eine zunehmend ressourcenschwachen Kirche. Was bleibt eigentlich von der, wenn die nicht mehr auf ihre normalen institutionellen Reflexe zurückgreifen kann? Stellen Sie sich vor, in Ihrer Stadt oder in Ihrer Region ist so ein riesiger Stadtteil, der neu entsteht, auf einem ehemaligen Fabriksgelände, zum Beispiel in Essen die Kruppspange. Ja, völlig neuer Stadtteil für zehntausende Menschen. Die Frage ist, wie ist Kirche da präsent? Der normale Reflex wäre gewesen, vor 20 Jahren noch, 1995 noch, wir bauen eine Kirche mit Gemeindezentrum, Pfarrhaus, Kindergarten und wir schicken ein Pastoralteam hin mit einem Pfarrer, einem Diakon, einem Pastoralreferenten, einer Gemeindereferentin und zwei Sekretärinnen. All das geht nicht mehr heute. Aber wie kann Kirche Evangelium ortspräsent leben, wenn sie nicht mehr auf diese normalen Reflexe zurückgreifen kann? Und dann wird es spannend. Und da sind wir auf die Suche gegangen, welche Geschichten können wir einsammeln auf Konversionsflächen der Gegenwart. Begonnen hat alles mit dem Anruf eines alten Freundes. Und zwar, ich weiß nicht, ob Sie Burkhard Hose kennen, der ist ja ein bisschen bekannter geworden über seine Bücher auch und über Out in Church. Irgendwann 2018 ruft Burkhard Hose mich an, wir kannten uns noch aus meinem Studium in Würzburg, sagt, du Christian, ich bin plötzlich zuständig fürs Hubland. Also war damals KHG-Pfarrer, ist es immer noch, fürs Hubland und es war so ein Konversionsgebiet. Ein riesiges Militärgelände der US-Amerikaner, die Layton Barracks, wurde ein erstes Mal konvertiert für die Landesgartenschau. Und soll dann einer der großen neuen Stadtteile von Würzburg werden. Und dafür wurde Burkhard Hose gefragt, magst du nicht da mal überlegen, wie man kann man Kirche gründen, wenn wir kein Geld mehr haben? Und eigentlich auch keine Idee haben. Deswegen haben sie in der Not jemand wie Burkhard Hose gefragt. Und er hat gesagt, ich möchte das nicht ohne Theologie machen. Bist du an Bord? Ich habe gesagt, ja. Und in diesem Anruf eines alten Freundes ist dann das Forschungsprojekt entstanden. Wir waren mit einem ganzen Team am Hubland und haben miteinander überlegt mit Elisabeth Wörle, das ist eine Franziskanerin, die auch noch mit dabei war. Also Elisabeth Wörle und Burkhard Hose waren beauftragt, da Kirche zu gründen. Dann ist ein Forschungsprojekt entstanden, das 2021 bis 2024 miteinander unterwegs war unter dem Titel Kirche am Hubland, ein urbanes Pionierprojekt. Wie schaut es da aus? So habe ich das Würzburger Hubland noch als Schüler gekannt. Ich kam aus einem Vorort von Würzburg, gleich daneben, neben den Layton Barracks. Und ich kannte das immer nur, da gab es 3 Meter hohe Mauern. Nach dem ersten Irakkrieg wurden die hochgezogen. Und ich bin jeden Morgen in die Schule dorthin gefahren mit dem 14er Bus und habe mir gedacht, ja, hinter diesen Mauern ist Amerika. Aber du bist nicht hingekommen. Einmal im Jahr gab es ein deutsch-amerikanisches Volksfest. Das Erste, was man gemacht hat, um diesen Stadtteil zu revitalisieren und überhaupt zum Stadtteil zu machen, war die Mauern schleifen. Hansus von Balthasar 1959 die Schleifung der Bastionen. Zugänglich machen. Plötzlich war Amerika zugänglich. Es war ein ehemaliger Flugplatz, ohne den es mich nicht gäbe, weil damals im Zweiten Weltkrieg ein junger Flugzeugtechniker aus Norddeutschland, aus Rostock, sich in eine junge Würzburgerin verliebt hat, meinen Opa und meine Oma. Und dieser Flugplatz, sehen Sie hier noch, der schreibt sich ins Gelände ein, das ist das Flugfeld gewesen. Und am Rand wurden jetzt auch neue Mietwohnungen gebaut. Es ist ein Prozess, wo man versucht hatte, einigermaßen gemischte Stadtstruktur herzustellen. Also einerseits Mietwohnungen, auch teilweise mit Sozialwohnungen. Hier ist dann eher so das Edelviertel mit Einfamilienhäusern, teilweise freistehenden Häusern und so weiter. Es ist viel Wirtschaft angesiedelt, Universitätscampus und so weiter. Also man hat geschaut, dass man irgendwie es schafft, eine lebendige, vitale Stadtstruktur zu installieren. Es wurden natürlich auch so Hochglanzprospekte dann aufgelegt, kennen Sie auch alles. Und genau da auf dem Hubland waren wir auf Feldforschung. Damit beginnt, glaube ich, jede gute Geschichte der Pastoral, dass Menschen mal anfangen, sich umzuschauen, wahrzunehmen, in welchem Umfeld leben wir eigentlich. Wie absurd ist es eigentlich, dass wir als Kirche die Hälfte der Menschheit ausschließen von Ämtern, wenn ich mich mal umschaue, was in der Gesellschaft sonst passiert. Damit beginnt theologisches Nachdenken mit dem Umschauen. Und so haben wir auch angefangen, uns auf dem Hubland umzuschauen. Wir haben zum Beispiel das hier entdeckt. Es war ein ehemaliges Militärgelände und militärisches Leben funktioniert im 90-Grad-Winkel. Wir haben festgestellt, dieses ganze Stadtteil bestand nur aus 90-Grad-Winkeln. Und dann gab es diese Blasen hier. Aus früher noch sehr bunten Plastik, biomorphe Andersorte, die nicht nach dem 90-Grad-Winkel waren. Und das waren die Plätze, was vermuten Sie? Grillplätze, Barbecue. Genau, da haben sich die GIs mit ihren Familien zu Barbecue getroffen. Das heißt, es waren die Lebensorte dort im 90-Grad-Winkel. Haben uns gedacht, okay, genau so müsste eigentlich kirchliche Präsenz funktionieren. Sie müsste im 90-Grad-Winkel einer durchrationalisierten Gesellschaft etwas anderes spürbar, erlebbar und erfahrbar machen. Wieso diese biomorphen Blasen? Ein zweiter Blick war, das hat eine Kollegin fotografiert, die Anna Astayadis. Durch welchen Blickwinkel schauen wir eigentlich auf die Wirklichkeit? Die hat hier durch die Mülltonne hindurch das sogenannte Belvedere fotografiert. Das ist ein Café-Aussichtspunkt, der zur Landesgartenschau gebaut wurde neu. Welche Perspektive nehmen wir ein, wenn wir auf die Wirklichkeit schauen? Als wir diese Mülltonnenperspektive plötzlich hatten, haben wir gesehen, dass in dem Hotel, wo wir waren, gibt es einen spannenden Lebensort wie diese Barbecue-Places, nämlich der Ort, wo die Mitarbeiter des Hotels hinter dem Hotel, das war immer unser Abkürzungsschleichweg zum Feldwaschen, sich zum Rauchen, zum Kaffee trinken, zur Pause treffen. Ein sehr lebenswerter Ort, aber der völlig versteckt ist. Also nach diesen Orten zu suchen, weil das die Orte sind, von denen her man das Evangelium zur Sprache bringen kann. Und drittens, es gibt die angelegten Wege, die sich die schlauen Gartenarchitekten überlegen, LandschaftsarchitektInnen, und dann gibt es die Trampelpfade, die sich das Leben selber sucht. Und dafür aufmerksam zu werden und da anzuknüpfen, ist der Beginn von Evangelium vor Ort. Wir haben dann angefangen, sowas wie Conceptual Mapping zu machen, ein kreatives Kartieren. Also wo ist Evangelium lebbar auf dem Hubland? Wir haben uns hier getroffen, das ist der ehemalige Flughafentower, das ist jetzt so ein Kreativzentrum der Uni Würzburg. Und da gibt es so einen wunderbaren Schrank, so einen Ideenspender. Da ist einfach nur Zeug drin. Wir haben angefangen, das Hubland aus diesem Zeug nachzubauen. Und ich habe jetzt ein bisschen Geld, ich hoffe, dass ich sowas auch professionell für Münster, für die Theologische Fakultät aufbauen kann, so eine Art Ideenlabor. Und wir haben dann angefangen, eben das Hubland zu bauen. Also zu schauen, was haben wir da gesehen? Und immer im Bauen, das ist ja ein kreativer Prozess, mitlaufen zu lassen, wo wird da Evangelium gelebt, wo sind Anknüpfungspunkte, was könnte das für kirchliche Präsenz heißen? Wenn wir Kirche mal nicht von sich selber her, sondern von der Welt her denken, in die wir gerufen sind, das Evangelium zu leben. Wir haben angefangen, Shared Walks zu machen. Wir haben Leute gebeten, die dort leben, zeigt uns euren Stadtteil, zeigt uns euer Hubland. Wie lebt ihr da? Und wir haben theologisches Clustern gemacht. Da waren wir zum Beispiel in der Elementary School auch. Und wir haben unsere Eindrücke gesammelt, auf Kärtchen geschrieben, geclustert, zusammengebaut. Und da gab es auch ganz so tolle theologische Momente, Disclosure-Momente. Zum Beispiel auf drei Kärtchen stand Kinder. Ganz toll, wo treffen sich Kinder und was machen Kinder eigentlich mit solchen Orten? Dann Einladungen, Angebote annehmen, Also wir sind einmal zum Barbecue auch wirklich eingeladen worden von ehemaligen GIs. Wir haben gesagt, nee, wir müssen auf Feldforschung, wir haben leider keine Zeit. Das war die dümmste Entscheidung, die wir getroffen haben. Und gleichzeitig Pfade, also diese Tampelpfade gehen. Und Burkhard Hose ist selber Bibliker, ist promoviert im Neuen Testament, nicht fertig geworden mit der Diss, hat angefangen. Und er hat draufgeschaut auf diese drei Stichworte, Kinder, Pfade, Einladungen annehmen. Und hat gesagt, das ist ja wie bei Jesus. Genau darum geht es ja im Evangelium. Jesus hat sich ständig unterbrechen und einladen lassen, sogar von Zöllnern. Jesus hat gesagt, schaut euch die Kinder an, die leben jetzt schon das Paradies oder noch das Paradies. Und er ist Pfade gegangen als Wanderprediger, ist nicht dabei, irgendwo hocken geblieben und hat gewartet, bis die Leute kommen. Das war so ein Disclosure-Moment. Ein Erschließungsmoment, wo uns was aufgegangen ist. Danke. Was dann entstanden ist, ist so eine Art Freistil-Theologie oder eine Art Impro-Theologie, so wie es Impro-Theater gibt. Und dazu möchte ich Sie auch einladen. Probieren Sie das mal aus, bei sich vor Ort mal wahrzunehmen. Daraus ist dann unter anderem auch der Abschluss unseres Projekts entstanden. Und dabei haben wir ganz am Schluss einen kirchlichen Ort entdeckt, den wir eigentlich gar nicht so auf unserem Zettel hatten, der aber ein unglaublich prophetisches Signal dann war an diesem Punkt am Ende des Prozesses, nämlich die Kirche, die da steht. Da steht eine sogenannte Wegkapelle von Brückner und Brückner. Christian Brückner kenne ich relativ gut. Er hat auch hier die Kapelle, glaube ich, gebaut, wenn ich es richtig weiß. Und das war für die Landesgartenschau. Ganz leichtes Aluminiumzelt. Wir haben uns gedacht, eigentlich alles, wie wir uns jetzt Kirche vorstellen, Präsenz von Kirche vorstellen auf dem Hubland, von dem her, was wir entdeckt haben, müsste es so sein wie diese Kapelle. Wie ein leichtes, tragbares Aluminiumzelt, eine Kirche mit wenig Gepäck, die präsent ist, die Pfade geht, die versucht, das Evangelium anzubieten und nicht aufzudrängen. Eher zu leben, als mit Worten zu verkünden, zum Beispiel. Und wenn Sie mal am Hubland sind in Würzburg, schauen Sie sich diese Kapelle an, die ist wirklich fantastisch. Ja, dann haben wir dem etwas konsternierten Bischof von Würzburg den Projektbericht übergeben, weil das nicht so ganz das war, was er sich vorgestellt hatte, was wir da entdecken. Der hat halt gedacht, es kommt jetzt gleich ein Programm und er kann da gleich was implementieren. Das Spannende ist, es ist inzwischen ein Ort, wo ganz viele Leute aus dem Bistum Würzburg Hauptamtliche hinfahren, um da bei Burkhard und Elisabeth zu lernen, wie pastoral der Präsenz geht. Also eine Arbeit an der Haltung, sowas wie Exerzitien zu machen dort auf dem Hubland. Und ich glaube, dass es viel wichtiger ist, diese Frage nach der Haltung, als ein neues Programm aufzulegen. Ich fasse zusammen, um dann wieder mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, diese Konversionsflächen sind in einem doppelten Sinn zu verstehen. Einerseits für eine Konversion der Stadtgesellschaft. Ein ehemaliges Militärgelände wird umgedreht, umgewandelt in einen vitalen Stadtteil. Und andererseits ist genau dieser Stadtteil eine Chance für die Kirche, sich selber zu bekehren. Also alles, was im ersten Teil Thema war, diese Selbstevangelisierung der Kirche, bevor man überhaupt noch auf die Idee kommt, jemand anders zu evangelisieren, kann man da lernen, einüben. Da geht es um eine Haltung, die kann man einüben, in geistlichen Übungen, wenn Sie so wollen, die auch mit körperlichen Praktiken zu tun hat, nämlich vor Ort zu gehen, rauszugehen. Also in diesem Sinn Konversionsflächen als Chancen einer kirchlichen Selbstkonversion. In dem doppelten Sinn, dass nicht nur Orte eine Konversion erfahren können, wie in der Stadtplanung, sondern auch Einzelne und Gruppen, wie in der Theologie. Denn da ist man bei Jesus. Die Metanoia in der Sprache der Bibel, die Umkehr, ist das, wozu uns Jesus ruft. Es geht um diese Konversion pastoral, für die Papst Franziskus steht, und das christliche Abenteuer der Nachfolge. Also nochmal unsere Forschungsfrage, mit der wir losgegangen sind. Wie kann eine zunehmend ressourcenschwache Kirche an neuen Orten präsent sein, wenn sie nicht mehr auf ihre Normalreflexe zurückgreifen kann? Und die Frage haben wir auch wieder nicht abstrakt beantwortet, sondern konkret. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wir können jetzt nicht nur auf dem Hubland bleiben, wir müssen uns an andere Orte begeben, wo solche Geschichten schon erzählt werden, wo Menschen schon genau sowas tun, wo Menschen schon im Tun sind und nicht nur im Nachdenken über Tun. Und dann haben wir zwei Exkursionen gemacht, eine nach Wien ins Nordbahnviertel. Auch das ist eine Konversionsfläche, ein riesiges ehemaliges Verkehrsgebiet in dem Fall. Und da ist ein sehr vitaler Stadtteil entstanden, dort wo vorher Schienen waren, Brachfläche, ein Nichtort. Und wir haben auch hier wieder Shared Walks, also geteilte Spaziergänge gemacht mit Leuten, die da vor Ort leben. Also ganz fantastische Menschen, die sehr vital für eine andere Welt, eine bessere Welt, eine bessere Zivilgesellschaft eintreten, zum Beispiel ganz spannende genossenschaftliche Wohnprojekte laufen haben. Und auch hier haben wir nochmal nachgebaut den Stadtteil. Und wir haben uns umgeschaut, wie ist Kirche denn hier präsent? Auch da kein Kirchturm, Auch da kein Gemeindezentrum, kein Pfarrhaus, kein Kindergarten, aber ein Ladenlokal, das man angemietet hat. Das sogenannte Franz. Nach Franziskus benannt, der sitzt im Schaufenster und guckt da raus. Wir haben ein paar Dinge entdeckt, die wir, glaube ich, für zukunftsweisend halten für, was heißt, wir sind Kirche in der Kirche von morgen. In einer synodalen Kirche. Eine synodale Kirche braucht bewegliche Sofas. Dieses Sofa war der Beginn kirchlicher Präsenz des Evangeliums im Nordbahnviertel in Wien. Weil die Pastoralreferentin dort, die Anna Astariadis, die bei mir eine Dissertation über ihre Erfahrungen schreibt, die Anna hat dann sich einen Sommer lang überall hingesetzt ins Stadtviertel. Nicht um die Leute zu bekehren, sondern einfach um da zu sitzen und die wundern sich, warum sitzt da jemand auf so einem Rollbahnsofa und schon war mal im Gespräch. Also dieses Zeugnis ablegen von der Hoffnung, die uns erfüllt, von der alles Siegfried Grillmeier gerade gesprochen hat. Also damit hat Kirche begonnen im Nordbahnviertel. Dann hat man angefangen, auch einen Gottesdienstraum einzurichten. Auch da hat man gesagt, also wenn wir eine Kirche als Sofa auf Rollen haben, dann brauchen wir eine Maria auf Rollen. Wir brauchen einen Altar auf Rollen. Also da hinten sieht man den Altar. Wir brauchen ganz unbedingt, wir sind in Wien, eine Kaffeemaschine, eine ordentliche Kaffeemaschine. Das heißt, da haben wir Geschichten gefunden und auch mit Leuten gesprochen vor Ort, die gesagt haben, also ja, die Lust hatten, Kirche anders zu leben und die Kirche auch anders gelebt haben. Auch da gibt's allerdings, wenn Sie die Kundschafterinnen-Geschichte aus Numeri 30 im Alten Testament kennen, wo die Kundschafter losgeschickt werden ins gelobte Land, so große Trauben mitbringen, dass man sie kaum tragen kann. Auch da gibt's nicht nur die Trauben im gelobten Land, sondern auch die Riesen, mit denen die konfrontiert waren. Es gab immer, sie mussten sich immer rechtfertigen beim Stephansdom in der Diözesanzentrale. Der Pfarrer vor Ort hat das Ganze mitgetragen, der fand es auch ganz toll. Aber auch das könnte ganz anders sein. Das hätte an der Struktur der Kirche scheitern können. Wenn der Pfarrer jetzt sagt, sie wissen es, dann geht da nichts. Also das war insofern eine glückliche Konstellation, die aber immer wieder sich im Ordinariat verteidigen musste für diese andere Form der Präsenz. Eine zweite Exkursion haben wir nach Mannheim gemacht, Franklin. Das ist jetzt wieder ein ehemaliges Militärgebiet der Amerikaner. Auch da waren wir feldforschend unterwegs. Auch da gibt es viele alte Nichtorte, in denen plötzlich neues Leben sich zeigt. Und das Spannende ist, dass der Weg der Kirche dort nicht mit einem Sofa auf Rollen begonnen hat, sondern in einem Bauwagen. Auch der hat Rollen übrigens unten drunter. Und zwar ökumenisch von Beginn an. Also das ist der Beginn der Kirche auf Franklin. Nämlich evangelisch-katholisch der Bauwagen. Und die beiden Hauptamtlichen, ein evangelischer Pastor und ein katholischer Pastoralreferent, die dort Kirche gegründet haben, die kriegen doch leuchtende Augen, wenn sie von diesem Jahr im Bauwagen erzählen. Es hat so ein bisschen den Vibe von Urkirche. Also auch wenn man da sieht, wo Gottesdienst gefeiert wurde, auf ein paar alten Kirchentagshockern, mit den Leuten, die halt gerade da im Stadtteil waren und irgendwie einen Bezug zum Evangelium hatten und irgendwie sich da strukturiert und regelmäßig dran erinnern wollten. Inzwischen wird der Gottesdienst hier gefeiert. Das ist ein Raum der ehemaligen Elementary School, also der Grundschule der Amerikaner dort. Und auch das ist ein Multifunktionsraum wie das Franz im Nordbahnviertel. Das ist auch ein Learning, also ein Lerneffekt, den wir mitgenommen hatten. Nämlich Kirche ist nicht mehr nur ein Sakralraum, sondern Kirche ist in multifunktionellen Räumen zu Hause, in hybriden Räumen. Das ist auch mal eine Frage, na, was machen wir mit diesen viel zu großen Kirchen in Zukunft? Profanieren wir die? Oder halten wir die sakral und versuchen, die irgendwie aufrechtzuerhalten? Es gibt auch einen Weg dazwischen. Man kann zum Beispiel das Heilige auch nicht sakral verstehen, sondern profan. Ich begleite gerade einen Prozess in Innsbruck, wo in der Kirche eine Boulderhalle mit total spirituell interessierten Kletterhallenbetreibern aufgebaut wird. St. Maria Als in Stuttgart ist Ihnen vielleicht ein Begriff, das haben Sie vielleicht auch mal wahrgenommen, wo ich auch das Glück hatte, so ein paar Geschichten miterleben zu dürfen bei denen. Das heißt, die Kirche der Zukunft wird keine reine sakrale Kirche mehr sein. Und damit ist auch schon gleich der Klerikalismus gebrochen, weil Klerikalismus und Sakralismus eng miteinander verbunden sind. Michael Schüssler hat mit Blick auf St. Maria in Stuttgart den schönen Satz gesagt, wenn in St. Maria einem Montagmorgen von Friseuren freiwillig Obdachlosen die Haare geschnitten wird. Es ist genauso heilig, wie wenn hier am Sonntagmorgen die Eucharistie gefeiert wird. Auf Franklin in der Kirche hat man einfach Secondhand Sakralmobiliar zusammengeholt. Das ist aus einer alten KHG, katholischen Hochschulgemeinde. Und man hatte auch diesen Altar. Der ist jetzt kein Altar auf Rollen, aber ist trotzdem spannend, weil den gibt es nochmal. Und das ist eigentlich eine Nachahmung nur vom ersten Altar, nämlich dem hier. Holz, Leben und selbst gebaut. Und zwar, die Geschichte ist noch besser. In der Bauwagenzeit wurde es im Winter kalt im Bauwagen. Das heißt, die Mitarbeiter dort, die mussten sich ja irgendwann aufwärmen. Und die sind dann in die Nahe, das habe ich Ihnen vorhin gezeigt, dieser ehemalige Hangar, dieser Flugzeughangar, da ist inzwischen auch eine Boulderhalle drin, also ein Kletterzentrum, und sind da rein zum Aufwärmen und haben sich angefreundet mit denen, die diese Kletterhalle betreiben. Und da gibt es davor so eine Bar und im Barbereich dieser selbstgezimmerte Tisch. Und irgendwann sagen die beiden pastoralen Kirchenleute, ja eigentlich, das wäre doch der perfekte Altar sowas für uns. Und dann sagen die Kletterhallenleute, die jetzt überhaupt nicht kirchenaffin sind, die irgendwie so durchaus Jesus interessant finden, aber mit Kirche nichts zu tun haben wollen, die haben gesagt, ey, wisst ihr was, ihr wart jetzt so treu bei uns hier und wir finden es cool, was ihr da macht, wir bauen euch den. Das heißt, von zwei agnostischen BetreiberInnen einer Kletterhalle wurde dieser Altar gebaut, der jetzt hier steht. Und ich glaube, das sind Geschichten aus der Kirche von morgen. Das sind Geschichten aus einer Kirche, die diese ganzen Dinge, die jetzt 1995 noch so beschäftigt und besetzt haben, gar nicht mehr wichtig findet. Wo immer noch die Riesen im Raum sind, aber wo man auch schon Geschichten von Trauben erzählen kann. Wenn man ins Handeln kommt und nicht darauf wartet, dass das endlich abgesegnet wird. Mehr können Sie erfahren auf diesem konversionsflächen.net. Ich habe selber auf Feinschwarz ein bisschen was dazu geschrieben oder jetzt auch bei der Futur 2-Konferenz besucht, da ein bisschen einen Kontrapunkt zu setzen. Übrigens, diese ganzen Folien, ich schicke die noch dem Leitungsteam von Wir sind Kirche zu, das heißt, sie haben das dann auch alles. Ich komm in die Schlusskurve dieses Teils und ich kann Ihnen sagen, der dritte Teil ist nochmal sehr kurz nach dem Austausch. Was wir gemacht haben dabei, war sowas wie eine Expedition in die Kirche von morgen. In eine Kirche, die synodal ist, und zwar nicht nur nach innen, sondern nach außen in die Gesellschaft hinein. Die Verbündete sucht und findet für die Sache des Evangeliums an diesem Ort. Es gibt eine schöne Buchreihe, Kirchengeschichte für Jugendliche. Der letzte Band im 20. Jahrhundert endet so. Das heißt, das ist so ein bisschen das Fenster in die Kirche von morgen. Eine Kirche von morgen wird irgendwo miteinander sich zum Herrenmahl versammeln. Hoffentlich auch mit Frauen, die dem Ganzen vorstehen. Vielleicht brauchen wir diesen ganzen sakrifiziellen, klerikalen Überbau da auch gar nicht mehr. Macht ihr morgen. Das heißt, die Kirche der Zukunft wird so klein sein, dass sie wieder in ein Wohnzimmer passt. Wie in den Anfängen. Und das ist vielleicht die Art und Weise, wie Sie auch Kirche leben. Zurück zu den Ursprüngen. Back to the future. Sie lebt aus der Verbundenheit ihrer AkteurInnen mit dem Sozialraum. Das war in Franklin Mannheim total schön zu spüren, wie vernetzt die alle sind dort mit den Leuten, die auch leben und miteinander mal versucht, wie kann man gutes Leben für alle hier ermöglichen. Die einen aus dem Geist Jesu heraus, die anderen aus anderen Motivationen. Und das Dritte war, unsere Haupterkenntnis, wir haben nicht geschaut, was ist all diesen Orten gemeinsam? Und wir haben dabei entdeckt plötzlich, es gibt keine Kirche ohne Sofa, ohne Kaffeemaschine, ohne Bibel, und ohne Tisch, an dem das Herrenmahl gefeiert wird. Und interessanterweise passt es genau zu dem, was wir in der praktischen Theologie die Grunddimensionen von Pastoral nennen. Nämlich die eine Dimension Gemeinschaft, keine Kirche ohne Sofa. Die Dimension Zeugnis, Verkündigung, keine Kirche ohne Bibel. Die Dimension Gottesdienst. Keine Kirche ohne Altar auf Rollen oder zumindest gebaut von Leuten aus der Kletterhalle. Und eine diakonische Kirche, die sich zweckfrei an die Welt verschwendet. Keine Kirche ohne Kaffeemaschine. Oder nochmal ganz kurz gesagt mit Würzburg, Nachfolge genügt. Punkt. Auch hier. Dankeschön. Auch hier möchte ich das Wort jetzt an Sie wieder zurückgeben, an die Tische zunächst. Jetzt mal 3-4 Minuten, wahrscheinlich eher 2-3 Minuten Austausch. Resonanz, was löst es in Ihnen aus? Verdauen, weiterführen. Bitteschön. Ja, willkommen zurück im Plenum. Ich würde auch jetzt die Gespräche gern wieder öffnen aufs Plenum. Wir haben leider vorhin durch die Technikpanne richtig viel Zeit verloren. Ich knapp's viel weg von dem, was ich Ihnen präsentieren wollte, aber ich knapp's auch einiges weg jetzt von dem, was wir an Austauschmöglichkeit haben, leider wegen der Technik. Wir haben auf jeden Fall Zeit, drei Geschichten zu teilen. Ich habe eben vom Geschichten erzählen gesprochen, und zwar von Geschichten, wo Menschen schon ins Handeln kommen. Reale Geschichten, nicht gewünschte Geschichten. Die sind nicht perfekt. Keine Geschichte vom realen Leben ist perfekt. Aber es ist eine Geschichte, die man erzählen kann. Ich möchte gern Ihnen die Gelegenheit geben, von den Tischen, von dem, was Sie geteilt haben miteinander, dass wir noch drei Geschichten insgesamt aus dem im Plenum hören. Gibt es denn von Ihrem Tisch eine Geschichte, die Sie weitererzählen mögen?
Heute Nachmittag kommen ja noch Geschichten. Nein, jetzt nicht. Heute Nachmittag.
Heute Nachmittag ist noch Raum dafür. Ich habe eben schon aus Aachen eine Geschichte angekündigt bekommen.
Ja, Klaus Huber aus Aachen. Ich sag mal so, der Bauwagen hat mich elektrisiert. Wir haben uns neulich unterhalten, auch über einen Artikel in Public Forum, dass immer mehr Kirchen geschlossen werden. Und auf meine Initiative gab es vor einigen Jahren eine erfolgreiche Idee. Ich sag mal so, ich werde in Aachen der Ökumeniker genannt. Ich bin katholisch, aber ich nenne mich katholisch. Und da hatte ich die Idee, da haben wir einen Bauwagen erworben und eine Grundschullehrerin hat mit Schülern die Wände mit ökumenischen Motiven gestaltet und der Bauwagen wurde dann gerollt dahin, wo man etwas macht. In der Kinderbibelwoche stand die bei einem Gemeindehaus, beim Stadtfest stand es im Zentrum der Stadt Aachen und es war so ein Erfolg und man konnte dann, es war eine in dem Sinn mobile Kirche. Es war ein Kirchenmobil oder eine mobile Kirche und das würde ich empfehlen, dass die Kirche mobil ist und dorthin geht, wo die Menschen sind und dankbar sind, wenn sie ihr begegnen können.
Dankeschön. Und mobile Kirche könnte ja auch eine konkrete Übersetzung von synodale Kirche heißen.
Ja, ich war an einem Urlaub auf einem Campingplatz und dort hatten, das war am Brombachsee, und dort hatten sie einen Schäferwagen für Open-Air-Gottesdienste, wo sie dort die wichtigsten Dinge dann auch lagern konnten, halt im Schäferwagen, der Rest war alles Open-Air und die Campingplatzleute kamen mit ihren eigenen Stühlen daher und dann konnten wir da zusammen einen Gottesdienst feiern. Das fand ich auch unglaublich schön und lebendig.
Und das heißt ja nicht, dass jetzt alle in Schäferwägen oder Bauwägen gehen müssen, aber das heißt, dass ich da eine Haltung vielleicht lernen kann, die man an anderen Orten auch brauchen kann.
Also, da war ich 20 oder so, ganz jung, war mein erster Italienurlaub und wenig Geld, also waren wir nicht in einem tollen Hotel oder einer tollen Fernwohnung, sondern waren im Vorort von Chioggia in einem Arbeiterviertel oder so, Neubauviertel. Und dann sind wir einmal über den Markt von Chioggia gegangen und haben mal gesehen, jedes zweite Haus eine Kirche und jede zweite Kirche ein Supermarkt. Weil, was soll man mit diesen ganzen Gebäuden anfangen? Und dann haben wir uns unseren Stadtteil, wo wir da waren, angeguckt und keine Kirche, aber ein Supermarkt, in dem Gottesdienstraum drin war. Und das ist jetzt schon eine ganze Weile her und das hat mich eigentlich immer verfolgt, dieses Bild, weil das war der Ort, wo man hingekommen ist, wo die Leute hingekommen sind, wo man sich getroffen hat, wo wir dann auch hingegangen sind. Und habe ich mir gedacht, ja, man braucht eigentlich keine großartigen Kirchen. Es langt, wenn man einen Raum hat, wo man sich versammeln kann und der kann multifunktional sein. Also prima, wenn das jetzt endlich überall hier in Deutschland auch ankommt.
Wo es dann keinen Priestersitz braucht, der drei Stufen höher steht. Und
ja, aber ich glaube, wir müssen immer auch bedenken, dass in den Zeiten, wo unsere Kathedralen gebaut wurden, immer das Bedürfnis bestand nach heiligen Orten.
Ja, und das Bedürfnis ist, glaube ich, auch heute noch bei vielen Menschen da. Nur die finden die oft nicht mehr in den Kirchen, die heiligen Orte. Auch in den Kirchen, deswegen sind unsere Gebäude eine echte Ressource, aber auch anderswo. Ja. Und übrigens, Kathedralen, Medievisten haben herausgefunden, der Gottesdienstbesuch in der Kathedralstadt im Mittelalter war 15-25%. Also von wegen gute alte Zeit. Aber ja, die Frage nach dem Heiligen ist eine Frage, was ist Leuten heilig? Wo finden Menschen Heiliges? Und was an unserer Kirche ist heilig? Und wir haben viel gelernt im Missbrauch, was an unserer Kirche unheilig ist. Also das sind auch Zusammenhänge, in die man kommt, glaube ich. Dankeschön. Sie setzen mit Geschichten heute Nachmittag fort, habe ich gehört, aber ich möchte nicht abbügeln, nein.
Ich habe vorhin erzählt, wir haben einen Verwandten, der jetzt gerade Konfirmation hatte und der Pfarrer, der erzählte so, wie sie so den Unterricht gemacht haben. Und das ist eine ganz alte Kirche im Rand von Berlin und er hat im Prinzip die Kirche als den Ort genommen, wo er den Unterricht auch gemacht hat, wo die gefeiert haben, wo die Ideen gesammelt haben, die haben die Kirche zu ihrem Raum gemacht. Und da waren Bänke, die fest waren, aber die vorderen, die konnte man wegnehmen. Und er sagte, die Jugendlichen haben noch nie so viel den Fuß in eine Kirche gesetzt wie da. Und ich denke, so kann man eventuell auch Kirchen erhalten.
Ja, danke schön. Ich bin froh, dass das Erzählen heute Nachmittag weitergeht, dass wir jetzt nicht nur abbrechen können, sondern dass es nur am Nachmittag weitererzählen ist. Ich möchte noch eine Sache anfügen und mit Ihnen dann noch in eine Schlusskurve gehen. Und ich sehe schon, Viola und Konstantin scharren schon mit den Hufen, dass sie mit euch dann auch noch Ideen teilen können. Mir ist eine Sache ganz wichtig, weil das ja auch oft so eine Vertröstung von manchen Bischöfen ist. Ja, wir dürfen nicht nur die Kirchenthemen diskutieren. Unsere internen Reformthemen. Wir müssen ja alles an die Missionsfront werfen und wir müssen raus in die Gesellschaft und sowas. Da bin ich auch dafür, raus in die Gesellschaft zu gehen. Aber nicht um die Gesellschaft zu bekehren, sondern um uns selber zu bekehren. Das war der entscheidende Unterschied. Und ich bin mir sicher, wenn man Kirche in einem lebendigen neuen Stadtteil lebt und sich vernetzt mit Leuten, die da versuchen, irgendwie gutes Leben für alle zu ermöglichen. Wer nach draußen geht, wird mit den Pathologien des eigenen Innen konfrontiert, mit den Schattenseiten des eigenen Innen. Weil wenn du mal mit Leuten sprichst und sagst, ja, und okay, ich bin übrigens auch von der Kirche oder ich bin auch sogar noch katholischer Theologe. Oh, ich bin Theologe. Dann kommt, aha, hoffentlich nicht katholisch, doch, doch, katholisch. Und dann kommen halt die ganzen Dauerbrenner, die uns seit Jahrzehnten beschäftigen. Das heißt, man wird, wer draußen ist, wird mit dem Innen konfrontiert. Das heißt, es ist keine Vertröstung, sondern das steigert den Reformbedarf. Das wollte ich noch anfügen, damit es jetzt nicht so gehört wird, wie es so von manchen vielleicht auch niederbayerischen Bischöfen gesagt wird. Zum Schluss, ich möchte Ihnen jetzt noch kurz was da lassen, bevor ich leider vor Mittagessen schon weggehen muss wieder und bevor Viola und Konstantin übernehmen. Der dritte Schritt, sagte ich schon, ist relativ kurz und er setzt nochmal an bei dem, was zu ihrer Gründung geführt hat, was mich in meinem Theologiestudium 1995, das ich in dem Jahr begonnen habe, motiviert hat, nämlich bei dem Kirchenvolksbegehren. 95, das, wenn ich es richtig weiß, in einem Wohnzimmer in Innsbruck begonnen hat. Also auch wieder Kirche im Wohnzimmer. In der Küche. Kirche in der Küche. Was spannend ist, was sie gemacht haben, war, soziale Bewegungen in die Kirche zu tragen. Es gab ja seit den 70er Jahren nach 68 die neuen sozialen Bewegungen in der Gesellschaft. Friedensbewegung, Umweltbewegung, Anti-Atomkraftbewegung und so weiter. Und diese Bewegungen gab es auch in der DDR. Also wir reden ja meistens von der deutschen Einheit. Das eigentliche Wunder war nicht der 3. Oktober, sondern war der 9. November. Oder nicht mal der 9. November, sondern die Tage davor bei den Montagsdemonstrationen, wo Menschen unter Einsatz des eigenen Lebens dafür eingetreten sind, eine andere Gesellschaft zu haben. Und dann ist dieser Slogan entstanden in diesem Kontext, der auch ihr Slogan wurde. Wir sind das Volk, wir sind Kirche. Ja. Und es geht bis heute. Ich weiß nicht, ob Sie ein bisschen nachverfolgt haben, Soran Mamdani, der neue Oberbürgermeister von New York, hat auf seinem sozialen Medienkanal dieses Bild letztens gepostet, wo nochmal ein historisches Bild aus dem kulturellen Gedächtnis der USA aufgerufen wird, nämlich die Bürgerrechtsbewegung in der Brücke von Selma, 1966, glaube ich, 65. Das heißt, was Sie gestartet haben, ist im Kontext eines gesellschaftlichen Aufbruchs auch gewesen. Und das war der Versuch, genau diesen gesellschaftlichen Aufbruch auch in der Kirche zu versuchen. Und wir haben auch schon, glaube ich, heute gewürdigt, wohin das geführt hat. Und wir wissen, wohin das noch führen muss. Ich habe dem Ganzen ja den Titel gegeben, mehr Synodalität wagen. Und Christian Weißner hat vorhin auch gesagt, er erwartet, dass ich Sie von den Sitzen bringe. Ich möchte Sie mal bitten, jetzt aufzustehen. Wer von Ihnen hat bei dem Titel dessen, was Sie hier im Programm gelesen haben, sofort an Willy Brandt gedacht? Willy Brandt, mehr Synodalität wagen. Wer hat an Willy Brandt gedacht? Niemand. Wer von Ihnen hat schon mal den Slogan von Willy Brandt, mehr Demokratie wagen, gehört? Mal bitte aufstehen. Aufstehen. Ich soll Sie ja von den Sitzen bringen. Ja, kennt man. Wunderbar, danke. Jetzt vielleicht ein paar weniger. Wer von Ihnen hat denn persönliche Erinnerungen an die erste Regierungserklärung von Willy Brandt 1969, wo er genau diesen Satz nämlich gesagt hat? Ah, 1969, Entschuldigung. Okay. Ja, genau, ich möchte mit Ihnen da eine Zeitreise hinmachen. Auch da habe ich, wenn Sie mögen, ein bisschen was dazu geschrieben. Das können Sie mal nachlesen zum Jubiläum, das war 2019. Das war eine andere Zeit, damals haben Wahlplakate so ausgeschaut zum Beispiel. Damals hat der deutsche Bundeskanzler zum Beispiel so ausgeschaut. Man stelle sich Friedrich Merz vor. Und besagte Regierungserklärung 1969 lohnt sich immer noch zu lesen, den Text, den können Sie relativ leicht im Internet greifen. Und ich möchte am Schluss mit Ihnen nochmal in diese Regierungserklärung reinschauen. Und zwar mit dem Blick dessen, der zwei Schritte, die wir jetzt gegangen sind. Wir sind Kirche, Missbrauchskrise, Synodalität, die Frage, was kann man vor Ort eigentlich wirklich machen, was ganz anders sein wird. Willy Brandt. Mitbestimmung. Mitbestimmung in den verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft wird eine bewegende Kraft der kommenden Jahre sein, 1969. Eine Gesellschaft, die allen weltanschaulichen und religiösen Überzeugungen gegenüber offen sein will, ist auf ethische Impulse angewiesen, die sich im solidarischen Dienst am Nächsten beweisen. Wir stehen nicht am Ende unserer Demokratie, wir fangen erst richtig an damit. Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn werden, sein, und zwar im Innen, wie nach außen. Wenn Sie jetzt durch Gesellschaft Kirche ersetzen, bleibt der Satz immer noch richtig. Eine Kirche des Konzils, eine synodale Kirche, eine Kirche im Sinne von wir sind Kirche, ist das Volk Gottes, ein Volk der guten Nachbarn, im Innen wie nach außen. Mitbestimmung. Das kirchliche Wort für Mitbestimmung heißt Synodalität, wenn sie voll gelebt wird. Noch viel mehr. Wir als Regierende haben so wenig Bedarf an blinder Zustimmung, wie unser Volk Bedarf an gespreizter Würde und hoheitsvoller Distanz hat. Klerikalismus. Wir suchen keine Bewunderer, wir brauchen Menschen, die kritisch mitdenken, mitentscheiden und mitverantworten. Das wäre mal ein Wort der Bischofskonferenz. Und weiter, eine Bischofskonferenz, die Folgendes sagt, das Selbstbewusstsein dieser DBK wird sich als Toleranz zu erkennen geben. Sie wird daher auch jene Solidarität zu schätzen wissen, die sich in Kritik äußert. Das war 1995 anders. Und zum Schluss, unser Volk, immer noch Brandt 1969, braucht wie jedes andere Volk eine innere Ordnung. In den 1970er Jahren werden wir aber in diesem Lande nur so viel Ordnung haben, wie wir an Mitverantwortung ermutigen. Solche demokratische Ordnung braucht außerordentliche Geduld im Zuhören und außerordentliche Anstrengung, sich gegenseitig zu verstehen. Dann kommt der Satz, wir wollen mehr Demokratie wagen. Und zum Schluss möchte ich, Brandt soll das letzte Wort meines Impulses haben, aber der kirchlich gelesene Brandt. Unsere Kirche braucht wie jede andere ihre innere Ordnung. In den 2020er Jahren werden wir aber in dieser Kirche nur so viel Ordnung haben, wie wir an Mitverantwortung ermutigen. Solche synodale Ordnung braucht außerordentliche Geduld im Zuhören und außerordentliche Anstrengung, sich gegenseitig zu verstehen. Wir wollen mehr Synodalität wagen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus